Der 1930 in Euskirchen geborene Autor Heinz Küpper gilt Insidern als einer der wichtigsten Vertreter der deutschen Nachkriegsliteratur. Obwohl er ein umfassendes Werk an Romanen und Drehbüchern verfasste, ist er bis heute einem größeren Publikum weitgehend unbekannt. Doch schon sein Erstlingsroman, Simplicius 45, ließ Küppers eigenen Stil brillant hervortreten. In der Figur eines Hitlerjungen beschrieb er das Dritte Reich in einer westdeutschen Provinzstadt, ohne den belehrenden Abstand des nachher Besserwissenden, und reihte sich damit ein in eine Reihe bedeutender Autoren wie Günter Grass, Wolfgang Köppen und vor allem Heinrich Böll, mit dem er in intensivem Briefkontakt stand. Auf dieser und anderen Themenschleifen werden Sie Ausschnitte aus dem Roman Simplicius 45 hören. Heinz Küpper starb 2005 in Mechernich.
Ich will aber nun erzählen, wie Andreas und ich, Granaten der Zukunft, zum ersten Mal ins Rohr gesteckt, aber nicht abgefeuert und wieder herausgenommen wurden. Immerhin hielten wir mit unseren Pistolen das ganze Viertel sauber von Iwans. Bis hin zur Josefstraße wirkte sich das aus und wurde auch von den 4 Familien, die dort noch lebten, dankbar anerkannt. Eines Abends erschien der schwere, humpelnde Mann, der die Hinrichtung unserer Kindertanks so missbilligt hatte, bei uns im Luftschutzkeller und fragte nach Andreas und mir. Wir dachten schon, er wolle nun anfangen zu meckern, aber er kam aus einem ganz anderen Grund. Weihnachten nahte nun, und es handelte sich um seine 3 Enkelkinder. Sie lebten damals noch mit ihm, dem Opa, mit Oma und Mutter in der Josefstraße und glaubten noch an das Christkind und an den Heiligen Mann. Ihr Vater lebte mit dem M1 in Stalingrad. Diese Kinder hießen Hermann Josef, Marie-Therese und Bruno. Ihr Opa machte uns das Angebot, zum Nikolausabend ihnen den Heiligen Mann und den Hans Muff vorzuspielen. Das war ein Wort. Ich, der Heilige Mann, Andreas, der Hans Muff. Wir waren zusammen 27,5 Jahre alt. Aber nun sollten wir für einen Abend so alt werden wie St. Nikolaus. Der ganze Luftschutzraum teilte unseren Stolz. Noch in der gleichen Nacht zog der Vater von Andreas zu seinem Bekannten aus dem Melodienschatz, dem Küster von Saint-Médard, und entlieh tatsächlich einige abgetragene Priestergewänder für mich. Maria stiftete weiße Strümpfe und Handschuhe und fertigte Mitra und Krummstab an. Sie wusste genau, wie so etwas aussehen musste. Meine Mutter nähte aus Säcken ein Gewand für den Hans Muff. Die Kinder verdrängten jeden anderen Gesprächsstoff im Luftschutzraum, verdrängten V2 und Marauders. Wir holten sie eines Abends ab mit unseren Pistolen, reichten sie rum im Luftschutzraum und brachten sie wieder in den ihren zurück, zu den unter der Josefskapelle Hausenden. Andreas nahm Marie-Therese, ich nahm Bruno Huckepack und Hermann Josef durfte sich meine Pistole anschnallen. Die Kinder, bestaunt und betastet, befragt und schon im Voraus mit allerlei Zeug beschenkt, hatten einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen. Wir wollten ihnen einen Nikolaus mit allem Komfort bieten, Andreas und ich mit dem gleichen Komfort, den wir selbst in unseren gläubigen Kindheitstagen genossen hatten. Also nicht bloß allmorgendlich Printen und Nüsse in den Schuhen, auch abendliches Klopfen an Türen und Fenstern so 2-3 Tage vor dem Fest und schon eine kleine Menge des süßen Segens in das Zimmer geschüttet oder, da es keine richtigen Fenster mehr gab, wenigstens Klopfen an die Tür des Luftschutzraumes, Josefs Kapelle. Wir verständigten uns also mit den erwachsenen Insassen, um diese nicht zu erschrecken, und bumsten dann abends 2 Tage vor Nikolaus 3-mal gegen die eingebaute Stahltür, öffneten sie einen Spalt und säten unsichtbar eine Handvoll Plätzchen, Printen, Nüsse, Äpfel und Zuckerstücke in den Luftschutzraum Josefs Kapelle. Die Plätzchen und Printen hatte meine Tante gebacken, meines Vaters Schwester, in einem Dorf, wo wir die Sachen nachts abholten. Wir hatten auch immer in diesem Dorf schlafen können, Andreas und ich, aber lieber fuhren wir auf Feldwegen nach Hause, nachts, mit unseren unbeleuchteten Fahrrädern, die Pistolentaschen offen. Nach diesem Vorspiel liefen wir eine halbe Stunde durch das Viertel, schossen in der Kirchenallee auf ein paar Ratten, sie in der Dunkelheit zwar beeindruckend, aber nicht treffend, klopften dann manierlich an die Stahltür Josefskapelle, um uns nach der Wirkung zu erkundigen. Wir ernteten keinen Dank für das, was wir getan hatten. Es wurde uns zugestanden, wir hätten es gut gemeint. Denn die Kinder, Hermann Josef, Marie-Therese und Bruno, hockten totenbleich und noch immer zitternd auf den Schößen der Erwachsenen, die ihnen zusprachen und zu erklären versuchten. Die Kinder hatten keine Nerven mehr. Als es dreimal bumste, hatten sie nicht an den heiligen Mann, aber an die Bomben und an die Iwans geglaubt. Als sich dann die Tür, man hatte sie offen gelassen, von unsichtbaren Mächten bewegt einen Spalt öffnete, als auch die Erwachsenen zusammenzuckten und sich nicht regten, war es furchtbar gewesen für Hermann Josef, Marie-Therese und Bruno. Und dann hatten ja auch noch die Splitter hereingeregnet. Was sollte man da als Erwachsener tun? O und A rufen und in die Hände klatschen, sich freudig bewegt anstellen? Sie taten es, aber abgesehen davon, dass sie es in dem Augenblick selbst nicht richtig konnten, selbst mit ihren Nerven fertig waren, musste das Getue den Kindern wiederum verdächtig vorkommen, weil sich kein Mensch jemals so benommen hatte. Nein, sie hätten nicht geweint. Sie wollten aber um nichts in der Welt unsere Printen und Plätzchen essen. Und sie würden nun nicht mehr schlafen. Denn der heilige Mann und der Hans Muff waren noch furchtbarer als Bomben und Iwans. Vor Bomben und Iwans hatten auch die Großen Angst, Mama, Opa und Oma. Aber mit dem heiligen Mann schienen sie sich verbündet zu haben. Den mussten die Kinder allein aushalten. Den hielt die Stahltür nicht draußen, den verteidigten und priesen noch die Großen. Und der käme ganz bestimmt und bumste wieder und wäre da. Auf den Schößen saßen die Kinder starr, einsam wie Sterne, und nun schenkte ihnen ihre Mutter reinen Wein ein. Sie widerrief alles und gestand, dass nicht der heilige Mann es gewesen war, sondern wir, Andreas und ich. Wir wurden zu Zeugen angerufen und gestanden auch. Wir hätten nur Spaß gemacht, der heilige Mann sei ganz anders. Was sollten sie nun glauben? Der reine Wein war stark. Wir wurden vom ganzen Luftschutzraum von 4 Familien ausgeschimpft, theatralisch, erweckten Reue und Vorsatz und der hinkende dicke Mann, der Opa, nahm die Gelegenheit wahr, nun auch die Querschläger unserer Pistolen zu verdammen. Aber noch schwiegen die Kinder. Sie schwiegen noch, als wir heimgingen. Den Sternen wurde die Kälte des Weltraumes klar. Die Mutter trat mit uns vor die Stahltür, sagte, wir hätten es gut gemeint, aber wir sollten am Nikolausabend besser nicht kommen. Wir sagten, wenn wir kämen, würden wir solchen Spaß machen, dass die Kinder hellauf begeistert wären. Wir hätten uns schon so viel ausgedacht. Ein einzelner Moskito, der auf uns zusurrte, trieb die Mutter zurück in den Luftschutzraum. Sie hatte schwarze Augen und schwarze, ungenaue Augenbrauen und braunes Haar mit grauen Fäden darin. Hier draußen war sie ganz dunkel und froh. Sie sagte, na gut, dann kommt, aber schimpft nicht zu sehr. Sie übergab uns noch die Sündenliste ihrer Kinder und wir sahen zuletzt ihren schwarzen Knoten am Nacken, ihren schwarzen runden Rücken in der Strickjacke. Wir sahen, dass er trotz der Strickjacke fror, als sie sich gekrümmt und vorsichtig durch den Lichtspalt der Tür zwängte, um nicht den Moskito auf sich zu ziehen. Die Sündenliste ihrer Kinder war kurz. Hermann Josef müsse etwas lesen und schreiben üben und dürfe nicht immer Widerworte geben. Marie-Therese solle nicht so viel am Daumen lutschen. Bruno dürfe nie mehr an den Ofen gehen und auch nicht an die Karbidlampe, und alle drei müssten viel mehr schlafen und essen. Wir hätten es also leicht gehabt, den Kindern zu vergeben, zumal da sie 2 Gebete oder Gedichte und ein Lied für uns auswendig gelernt hatten, deren Überschriften der Sündenliste beigefügt waren. So fassten wir den Entschluss, ganz vorsichtig zu sein. Vielleicht hätten wir es geschafft, die Kinder von der Gnade zu überzeugen, Andreas als Hans Muff und ich als heiliger Mann. Zwar, was ist Gnade? Man hätte den Kindern sagen sollen, der heilige Mann sei so etwas wie der Ami, einer, den man fürchten muss, der einem ja auch Tag für Tag mit Bomben und Granaten zusetzt, auf dessen Kommen aber, dessen endliches Kommen man Tag und Nacht seine Hoffnung setzte. Denn diese 4 Familien hausten ja überhaupt noch unter der Josefskapelle und nicht in Thüringen oder Braunschweig, weil sie seit September auf den Ami warteten. Der sollte kommen, mit dem Hitlerkram Schluss machen und Frieden bringen. Schon tauten die Himmel ihn. Er war furchtbar. Er sprach nicht das Blatt dieser Stadt, sondern sprach mit Sprengstoff und Stahl. Aber er konnte nicht so friedlos wie Hitler sein. Schon atmeten die Franzosen, die Belgier auf, zu denen er bereits gekommen war, Und auch in Deutschland würde er ein paar alte Männer, ein paar Frauen und drei Kinder, die er unter einer Kirche antreffe, nicht verwerfen. Er würde den Flugzeugen gebieten, nicht mehr aufzusteigen, und wenn, dann nur gefüllt mit Postsäcken und Apfelsinen, aber nicht mehr mit Bomben. Postsäcken aus Stalingrad, Apfelsinen aus Amerika, ja, der Ami und der heilige Mann waren furchtbar. Man musste sie fürchten, aber man musste auch alle Hoffnung auf sie setzen. So ungefähr und durchaus ihrem Herzen entsprechend hätten die Leute unter der Josefskapelle ihren drei Kindern den heiligen Mann erklären sollen. Aber sie schafften es nicht. Zwei Tage später, am Fest des heiligen Nikolaus, dessen Gebeine in der Kathedrale von Bari verehrt werden, hob so eine breitschultrige, vor der Arbeit in die Hände spuckende Maroderbombe das Zivilistennest unter der Josefskapelle aus, und der amtlich getätigte Einbau einer Stahltür stellte sich als überflüssig heraus. Am Leben blieben der dicke, humpelnde Mann und seine alte, noch zwei Jahre weiter einschrumpfende Frau, die sich gerade grippekrank in den Keller ihres eigenen Hauses gelegt hatte. Wir trafen den Mann, wie er sich mit Marie-Therese unterhielt. Er rüttelte es und nannte es beim Namen, aber Marie-Thereschen ließ sich rütteln und rufen und war tot. Es lag neben dem großen Steintrichter, der vor einer Viertelstunde noch die Josefskapelle gewesen war, lag nicht weit von der ebenfalls herausgeschleuderten Stahltür. Diese war ziemlich verbogen, aber Marie-Thereschen hatte sich nicht verändert. Nur aus seinem rechten Ohr quoll Blut, eine kleine schwarze Traube. Marie-Thereschen ließ sich von dem dicken Mann nicht mehr beeinflussen. Es wandte den Kopf weg. Es hatte seine schwarzen Augen und roten Backen. Es war rot wie Blut, weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz. Vielleicht kam die Röte schon von der Aufregung von dem Nikolausabend. Das schwarze Haar hat es von seiner Mutter, und kein Stäubchen lag darauf. Was Wunder, dass der dicke Mann noch immer den Namen rief. Er ließ sich überhaupt nicht stören, von uns nicht, von der deutschen Wehrmacht nicht, von der Partei nicht, von Brünhildes schwerem Onkel und seiner Leibwache nicht, die den frischen Schutt erknirschen ließ. Alle waren herbeigeeilt, die Atempause nach dem letzten Teppich genießend unter einem Himmel aus blauem Glas. In der Tat, einen solchen Bombentoten hatte man selten gesehen. Frisch wie lebend mit seinen 5 Jahren, ordentlich angezogen bis auf den rechten Schuh und eine kleine Bluttraube am rechten Ohr wie einen mondänen Schmuck. Die übrigen, die die OT in der nächsten Morgendämmerung ausgrub, boten das übliche Bild. Fleisch- und Mörtelklumpen, entkleidet und vom Pulverdampf geschwärzt, vom zerschlagenen Gemäuer und der gleichfalls hingerichteten Statue des heiligen Josef unter ihnen nur durch das Blut unterschieden. Und man musste schon über den Daumen peilen bei dem Spiel, wer ist wer. Immerhin bekam man die 4 Familien nahezu vollzählig zusammen. Die alte Frau kam aus ihrem Keller getrippelt, in rutschende Decken gewickelt, hustete, und auch sie konnte den eigensinnigen dicken Mann nicht stören. Dann erschien der Priester außer Atem, ein Kaplan von Aloysius, und nun erst konnten meine Mutter und Maria sich durchsetzen. Sie wickelten die Decken zurecht um die Frau, brachten die alten Leute zurück in ihren Keller, schickten mich zu unserem Luftschutzraum, die Cognacflasche holen. Andreas blieb da, als ehemaliger Messdiener, um dem Priester irgendwie zu helfen.
Gehen Sie jetzt auf der von Ihnen gewählten Route zurück zum Ausgangspunkt. Die zweite Themenschleife des historisch-literarischen Wanderweges ist der Westwallweg, der den Bau des Westwalls und seine Rolle in den Kriegsjahren kommentiert. Weitere Informationen zu den historischen Hintergründen finden Sie auch auf unserer Homepage